eigentlich gar nichts meinen kann, weil man gar nichts Richtiges weiß. Ja? Also in der Situation, diese psychologische Situation, denke ich, muss man sehen an diesem 11. September, wo da denn auf einmal eben sowas festgeklopft wird. Und dann gibt einer geschickt die Operatoren, die das Ganze inszeniert haben, bringen dann diesen Bin Laden, die bringen ein paar Tage später diese Hijacker, von denen wir heute wissen, 7 von denen sind noch am Leben und so weiter. Und das funktioniert dann, das hat dann Selbstlauf. Also da muss nicht mehr hinter jedem Schreibtisch ein Zensor stehen und das kontrollieren, das machen die Leute dann schon selbst in ihrem Kopf. Und mir ist es dann oft so passiert, dass die, wenn ich Kollegen, der sagt, Brückers, du schreibst ja so Zeug im Internet, das ist ja prima. Ja, ich sage, ja, bring doch mal was in deiner Zeitung. Oh nein, das können, ne? Also ich habe mir von vornherein dieses Spinner-Image zugelegt. Das ist prima, deshalb ficht mich das überhaupt nicht an, wenn jemand sagt, du spinnst ja. Mittlerweile sagen die Leute, ja, das, was du da geschrieben hast, das ist ja 100-mal richtiger als alles andere, was in der Zeitung stand. Also so kann ich damit leben, dass die Verschwörungstheorie sozusagen, wie von Bush eben benannt, verbannt worden ist. Letztlich, denke ich aber, liegt man mit der sehr viel richtiger. Und die Journalisten wachen nach und nach auf, jetzt. Der Kepplinger hat in seiner Studie aber auch festgestellt, ein Phänomen, wenn sie dann irgendwann nach einem halben Jahr merken, dass es alles völliger Schwachsinn war, was sie da mit dem BSE erzählt haben, und man darf kein Schnitzel mehr oder kein Steak mehr essen und kriegt sofort Pickel, dann sind sie nicht in der Lage, nach einem halben Jahr die Größe zu haben und sich hinzustellen und sagen, Leute, hallo Publikum, hallo Leser, wir haben da Scheiß gebaut, das ist alles Unsinn, esst mal ruhig wieder und so. Das machen die allerwenigsten. Also er hat es auch festgestellt. Wenn sie sich verrannt haben, stellen es fest, dann wird es so still und heimlich, wird zur Tagesordnung übergegangen und getan, als ob nichts wäre. Und so werden wir es jetzt mit dem 11.9. auch erleben. Da werden nicht in einem Jahr, der Spiegel hat dieses Buch gebracht, schon vor nach 3 Wochen, was wirklich geschah. Die wussten also schon nach 3 Wochen, was wirklich geschah. Bringen dann so ein Buch raus, die werden nicht in einem Jahr dann, wenn klar ist, wenn vielleicht wirklich klar ist, was wirklich klar ist, ich glaube, das dauert noch 50 Jahre oder so, so ähnlich wie bei Pearl Harbor, das kommt auch jetzt erst langsam irgendwie über die Akten raus, was da faul war, und so wird es mit dem 11.9. auch gehen. Okay.
Ja, manches bleibt doch wirklich unklar.
Ja, finde ich ja sehr interessant, was du gesagt hast. Eine letzte Frage gleich an Andreas Neumann, bevor wir dann ins Publikum gehen, falls dort Fragen sein sollten, was ich sehr schön fände. Du sagst, die Medien, du wolltest gerade die Medien schreiben, was sie da so geliefert bekommen. Osama ist der Täter und weil sie auch nichts Besseres wüssten. Sie hätten aber zum Beispiel genauso gut die Frage aufgreifen können, ja Moment mal, ja warum funktioniert denn dieser amerikanische Geheimdienst überhaupt nicht? Die haben ein 30 Milliarden schweres System und die kommen nicht dahinter, dass da also sämtliche Abhöranlagen am Tage selbst, geschweige denn irgendwie in der Vorbereitung, niemand mitbekommen haben will, dass da irgendwie was im Schwange ist. Das haben die Medien nicht thematisiert, das steht auch im Durchschweigekartell von Anno Schölze, warum das überhaupt niemand zur Frage erhoben hat. Und sie haben zum Beispiel nicht die Frage erhoben, die dann sehr naheliegend wäre, aber das würde sich vermutlich auch niemand zu schreiben getrauen, dass die Täter auch ganz andere sein könnten, ganz anderswo zu suchen sein könnten als im asiatischen, arabischen Raum. Dass es vielleicht mit Wissenschaft oder mit Täterschaft sogar amerikanische Regierungsstellen geben könnte. Also die Theorie existiert auch und ich muss gestehen, da bin ich gar nicht so abgeneigt, dieser Theorie anzuhängen. Also eine letzte Frage an Andreas Neumann. Mainstream-Medien war unser Hauptschwerpunkt jetzt in dieser Runde. Und es hat geschrieben, eine Frau, eine Pressefrau in unserer Zeitschrift, in einem Pressemann-Buch, da steht drin zu lesen, ich habe es auch wieder nicht wirklich, ich kann es nachtragen, wenn alle Mittel nicht mehr wirken, wenn die herkömmlichen Mittel nicht mehr wirken, dann soll man doch zu PR-Strategien greifen. Und zwar PR setzt man immer dann ein, wenn die Botschaft nicht über die klassischen Werbewege wie Plakat und so weiter zu vermarkten ist, sondern ist PR gefragt. Und im Zusammenhang mit vorher genannten Kriegen, du hattest auch schon den Golfkrieg erwähnt, sind uns ja bestimmte Kampagnen auch bekannt worden, die Babymilch-Strategie und einiges weitere. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen in Richtung Mainstream und vielleicht noch so ein kurzer Ausflug, wie unabhängig das Medium ist, für das du schreibst, sowohl für die Zeitschrift als auch das Angebot.
Ja, ich möchte auch mal eingehen auf das, was eben schon mal angesprochen worden ist, auch von Matthias Kröckers. Warum die Medien eigentlich so gut funktionieren, wie sie funktionieren. Ein Zitat möchte ich da kurz vortragen, das stammt aus dem Buch Konsensfabrik von Noam Chomsky und Edward Herman, schon 1988 geschrieben, und darin heißt es: Man passt sich ein wenig an und spürt, dass darin ein Privileg liegt. Weil es nützlich ist, glaubt man bald selbst an das, was man sagt. Man ist ein williges Mitglied der privilegierten Elite geworden, der Herren über die Gedanken. Das, denke ich, das beschreibt auch sehr gut, dass da nicht unbedingt irgendwo jemand steht und die Menschen dirigiert, die in den Medien tätig sind, sondern dass das irgendwie ein sehr subtiles System ist, das aber nichtsdestotrotz sehr gut funktioniert, wie wir jeden Tag immer wieder sehen. Das soll aber nicht davon ablenken, dass dieses subtile System doch irgendwie auch bewusst genutzt und beeinflusst wird. Denn es gibt sehr wohl diese PR-Agenturen, von denen Annelie Genscher eben sprach, wie zum Beispiel Hill & Knowlton und Rudolf Finn, die insbesondere auch in dem Jugoslawien-Konflikt eine sehr wesentliche Rolle gespielt haben. Dort gibt es ein Zitat aus einem Interview mit dem Direktor von Rudolf Finn Global Public Affairs. Diese Agentur hat eine wesentliche Aufgabe darin bekommen, das Feindbild die Serben herzustellen. Und er sagt in diesem Zusammenhang: Es gehört nicht zu unseren Aufgaben, den Wahrheitsgehalt von Informationen zu überprüfen. Unsere Aufgabe ist es, uns dienliche Informationen schneller zu verbreiten. Wir werden nicht bezahlt, um zu moralisieren. Und dann sagt er ganz entscheidend: Schnelligkeit ist entscheidend. Es ist die erste Behauptung, die wirklich zählt. Alle die Mentis sind völlig unwirksam. Und das, denke ich, das zeigt sich auch wieder in den Vorgängen und in der Berichterstattung zum 11. September. Dort wird auch erstmal behauptet, Bin Laden sei der Übeltäter gewesen, und es ist sehr schwierig, wenn vielleicht nicht wirklich tatsächlich unmöglich, in der Weltmeinung da eine Kehrtwendung herbeizuführen. Und auch, naja, wie Matthias Kröckers es eben auch schon sagte, es ist kaum zu erwarten, dass die Mainstream-Medien da plötzlich sich eines Besseren besinnen. Wobei, es ist schon irgendwie eigenartig, im Nachhinein, relativ lange nach den Konflikten, zum Beispiel Golfkrieg, wird schon durchaus immer wieder gesagt, man habe erkannt, dass man sich damals geirrt hat, und es wird die propagandistische Wirkung gewisser Berichterstattungen zugegeben. Aber wenn es dann wieder aktuell ist, wie jetzt beim 11. September, dann ist wieder alles so, als hätte man überhaupt nichts daraus gelernt, als hätte es nie irgendwie Kriegspropaganda gegeben, und alle, die irgendwie in dieser Medienmaschinerie mitwirken, fallen wieder darauf ein, oder sie tun es sehr gerne offensichtlich. Es ist schon wieder erstaunlich, wie gut das funktioniert, aber offensichtlich, es funktioniert sehr gut. Bis eben auf das, was dann am Rande passiert, was im Internet passiert und was wir versuchen, eben mit einer doch halbwegs unabhängigen Presse nach wie vor zu erreichen, wie die junge Welt es versucht und wie wir es in einem sehr begrenzten Spektrum mit der Arbeiterfotografie versuchen zu erreichen, mit unserer Zeitschrift, als auch mit dem, was wir im Internet treiben und was wir da zu den Vorgängen rund um den 11. September veröffentlicht haben. Und ja, ich kann auch bestätigen, was Matthias Kröckers dazu gesagt hat. Es ist schon irgendwie hoffnungsvoll zu sehen, mit welchen zunehmenden Zugriffszahlen da zu rechnen ist. Und auch bei uns ist es so, dass die Zugriffszahlen immer weiter steigen, und ja, wir den Eindruck haben, dass wir mit dem Medium Internet wesentlich mehr Leute, Menschen erreichen, als mit unserer relativ kleinen, von der Auflagenzahl begrenzten Zeitschrift. Ja.
Ja, dann schlage ich jetzt vor, Fragen aus dem Publikum. Dabei würde ich bitten, dass man sich möglichst kurz fasst, aber nicht erschrecken, nicht nur in zwei Worte. Vielleicht, was sehr schön wäre, fände ich, sich vorzustellen, wer man ist und was man dann für einen Hintergrund hat und was für eine Funktion. Und ich denke, wir sammeln jetzt erstmal ein paar Fragen und wäre gut, wenn die sich auf einige Personen konzentriert. Also müssen wir mal sehen. Fangen wir mal an. Vielleicht kann auch jemand helfen, das Mikro rumzureichen. Ich weiß nicht, wie weit es reicht, sonst müsste jemand nach vorne kommen.
Ja, mein Name ist Anwalt Kampf. Mein Herr Gani hat schon gesagt, ich habe hier dieses Projekt Warburg damals initiiert, aber darum geht es jetzt nicht. Mehrere Fragen jetzt hintereinander. Die erste Frage ist die, ob in Ihrem Bewusstsein, in Ihrer Kenntnis, der Fall Northwood, der nicht ausgeführt wurde, der Amerikaner von 1962 eine Rolle spielt. Weil ich meine, es könnte sehr gut sein, dass wir da schon einen vorbereiteten Parallelfall zum 11. September vor uns gehabt hätten, wenn Kennedy die Ausführung zugelassen hätten oder anderen die Ermordung von hohen Amerikanern und den Kubanern in die Schuhe zu schieben, Zivilisten und so weiter, wenn sie es kennen. Dann würde ich dazu Stellung zu nehmen. Eine zweite Frage, die ich stellen möchte. Ich war eigentlich der Meinung gewesen, dass in dem Zusammenspiel Mediengeheimdienste es eigentlich eine Tendenz gäbe, die da lautet, es ist gar nicht mehr nur notwendig, wie Gleiwitz oder wo man die Freiburg durch deutsche Kampfgeschwader 51 am 10. Mai 40, solche Ereignisse zu konstruieren, die aber wirklich stattfinden, die einen anderen Grund zu hinterlegen, dann das andere zu behaupten, sondern es gäbe einen Trend. Umgekehrt, das Ereignis muss gar nicht mehr da sein, es wird virtuell nur behauptet, wie etwa Papiere zwischen Fall und Golf und Tonkin, wo nichts war, oder Srebrenica, wo vermutlich auch jedenfalls nichts Serbisches war, es wird kritisiert virtuell und wird behauptet und geht durch die Medien. Ist das nicht ein Bruch der Taktik der Geheimdienste und der Medien, wenn es wirklich für harte politische Ereignisse Jimmy Howard wieder schafft? Gut.
Wollen wir es gleich beantworten, oder? Nur noch Fragen.
Also ich freue mich, dass eine Gruppe Arbeiterfotografie diese Veranstaltung gemacht hat. Ich selbst arbeite sozusagen auch im Dienst der Emanzipation und Wahrheit, wobei ich aber den Begriff der Wahrheit mit dem der Wissenschaft verknüpfe und dementsprechend spreche ich den bürgerlichen Medien, die eigentlich mit zur Ideologieproduktion der bürgerlichen Gesellschaft gehören und auf der Meinung und Meinungsmache beruhen, also Symbolfigur ist die Frau Nölle-Neumann, die ja auch unter Hitler noch die Propagandaabteilung des Krieges gegen auch England mit unterstützt hat und darüber ihre Dissertation geschrieben hat. Also Meinung ist im Grunde Demagogie und Propaganda der bürgerlichen Gesellschaft und ich frage mich, ob überhaupt innerhalb dieses Sektors auf Basis der Meinung die Wahrheit oder Wissenschaft entstehen kann. Und diesbezüglich hätte ich gern, weil das ist ja das Thema dieser Veranstaltung, ich hätte gern hier von Ihnen, die Sie hier auf dem Podium sitzen, gern Ihre Begrifflichkeit zu dem, was Wahrheit ist. Und da sind natürlich dann auch Fragen drin. Die halbe Wahrheit ist es nicht auch, wenn gleichzeitig impliziert das nicht gleichzeitig auch die Lüge oder was bedeutet Wahrheit in der bürgerlichen Gesellschaft? Und das wäre dann im Grunde aber auch die Ursachenforschung, Ursache auch dafür für die Macht der Geheimdienste oder auch sogar zum Teil Krise der Geheimdienste, die dann auch gegenseitig gegeneinander konkurrieren. Mit faschistischen Verbänden gegebenenfalls zusammenarbeiten, um bestimmte politische Resultate zu erzielen, die sich aber auch hinter ihrem Rücken gegebenenfalls gegen sie selbst richten. Also wie wir das auch aus der Produktion kennen, wo sich dann der Markt gegen die Produktion richtet und Bankrotte erzeugt oder so. Ich hoffe, dass wir vielleicht in einer Nachfolgeveranstaltung oder auch über eine Mailingliste im Internet oder wir können uns vielleicht auch mal auf einer Seite in bei Telepolis treffen, wo Matthias Brücker schreibt und das vielleicht mal zu Ende diskutieren, um zumindest etwas der Wahrheit gemäß doch Erkenntnisgewinn zu erzielen.
Sagst du vielleicht noch deinen Namen? Und
ich heiße Angelika, Initiative Menschliche Emanzipation. Mhm.
Weitere Fragen?
Ja.
Ja, kann es jemand weiterreichen? Oder muss man dann nach vorne kommen? Ich fürchte, dieses Kabel reicht nicht so weit. Ja. Da kommt jemand. Das reicht gar nicht so weit. Ja, ja.
Mein Name ist Eckhardt. Ich bin hier in Berlin tätig in der Gesellschaft für Fotografie, einem Nachfolger der Gesellschaft, die zu Zeiten DDR existierte und vom Kulturbund her rührt. Ich habe zu der heutigen Diskussion eigentlich erstens die Meinung, ihr habt euch bemüht, Dinge hier darzustellen, von denen ich meine, dass 99% der hier Anwesenden diese Fakten mit großem Interesse in den Medien verfolgt haben. Also, dass eigentlich nicht so sehr viel Neues vermittelt wurde. Ich würde glauben, es würde uns weiterhelfen, wenn wir eine Jahrtausende alte Frage, und ich bin mir nicht sicher, war es Cato oder war es Catull, gestellt hat und zu seiner Maxime gemacht hat. Er hat nämlich jedes Mal, wenn er im römischen Senat aufgetreten ist, gesagt, cui bono, stellt die Frage, cui bono, wem nützt es? Und wenn wir von dieser Frage ausgehen, brauchen wir uns vielleicht nicht so sehr viel wundern. Ich meine, wenn es diesen 11. September, der heute eine solche zentrale, so ein zentraler Begriff verwendet worden ist, wenn es den, ich meine natürlich die Ereignisse dazu, nicht gegeben hätte, meine persönliche Auffassung ist, die Amis hätten den erfinden müssen. Denn was im Erfolg dieses Anschlages passiert ist, beantwortet die Frage cui bono sehr deutlich. Nur durch diese Hysterie ist es den US-Machthabern gelungen, ihren breiten Stiefel in Mittelasien so schnell und so problemlos zu setzen, und keiner glaubt, dass die Amis, entschuldigt, die US-Machthaber aus Mittelasien wieder weggehen. Das glaube ich nun am allerletzten. Und ich möchte meinen, dass es nicht einen Vergleich geben sollte zwischen den Attentaten, zwischen den Terroranschlägen, es sind Terroranschläge, das kann man nicht anders sagen, zwischen den Terroranschlägen vom 11. September und den Bombardierungen der Brücken in Barbary. Das ist kein Vergleich. Da müsste man eher vergleichen Barbary mit Dresden. Der Vergleich wäre zwischen dem 11. September und Gleiwitz. Das liegt viel näher. Und zur Presse. Euch ist sicherlich der Name Joan Hirst, ein Pressezar aus dem Anfang des vergangenen Jahrhunderts bekannt, der einen Journalisten irgendwo in die Karibik schickte, mit dem Auftrag, er möge einen Bericht schicken über die dort stattfindenden kämpferischen Auseinandersetzungen. Der Journalist kommt an und kabelt zurück, kein Krieg. Hirst antwortet, schreiben Sie Bericht, Krieg wird geliefert. Also, ich meine, wir müssten die Frage cui bono stärker in den Mittelpunkt stellen. Es helfen uns theoretische Abhandlungen über Verschwörungstheorien sicherlich weiter. Aber ich fürchte, sie helfen uns nicht so sehr weiter, wie wir es brauchen. Nächster Punkt zur Frage Internet. Sicher, das Internet ist eine ganz tolle Geschichte. Aber auch im Internet werden in sicherlich zunehmendem Maße manipulierte Meinungen verbreitet. Und ich meine so, die bürgerliche Presse, der Mainstream, den gibt es ja nicht erst seit dem 11. September. Da gibt es ja eine historische, eine gewachsene, eine Tradition, auf die sich die heutigen Manipulationen stützen können. Und es war ja Goebbels, der irgendwo hier auch zitiert ist, der sagt, man muss eine Lüge faustdick nur oft genug wiederholen, um sie in die in das Bewusstsein der Menschen hineinzukriegen. Und schaut mal, was anderes hat man denn am 11. September gemacht? Man hat stundenlang die zusammenstürzenden Tower im Fernsehen gezeigt. Man hat oft genug wiederholt, es ist Bin Laden. Und ich fürchte, es hätte den USA nichts Schlimmeres passieren können, als dass der Bin Laden tatsächlich lebend gefangen genommen worden wäre und hätte vor einem Gericht gestanden. Das hätten sie verhindern wollen und das haben sie auch verhindert, sage ich. Noch etwas aus dem Papier, was ihr hier vorgelegt habt. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn gesagt wird, der Brzezinski ist der Milosevic von Amerika.
Kissinger hat das gesagt. Oder und Kissinger. Susan Sontag hat das.
Gut, ich glaube, dieser Vergleich, wenn wir den so übernehmen wollten, wäre auch eine Abscheulichkeit. Die Schuld von Milosevic ist nicht bewiesen. Aber Kissinger und Brzezinski haben ihre Schuld ja schon eingestanden. Nur folgenlos für die Welt. Ich stelle also die Frage, wie bitteschön wollt ihr die Frage cui bono stärker in den Mittelpunkt stellen, um das, was ihr heute hier ausführlich dargestellt habt, zu straffen, nicht zu strafen, sondern zu straffen, und mehr handlungsbereite Erkenntnis zu erzeugen? Das ist meine Frage an euch.
Ja, vielen Dank, Friedrich Eckert. Das waren einige etwas ausführlichere Ausführungen, aber sehr interessant. Gibt es noch weitere Fragen, oder?
Cui bono, nur eine einzige an ihn direkt. Wie wollen Sie das auf kurzfristige Problemlösungsstrategien beherrschen und langfristige Ideen, das auch immer um Kräftebürger, also um Kräfteverhältnis in der Gesellschaft gehen, klären? Es geht doch nur, die Lösung liegt darin, wie aktiv wir selber werden, der subjektive Faktor gegen die Kriegstreiberei muss stärker betont werden. Und dann, dass das Cui bono zugunsten von der ausgebeuteten Klasse gelöst wird, um zur Aufhebung aller Klassen zu gelangen. Das wäre im Sinne einer Strategie der Arbeiter, auf die sich ja wohl hoffentlich auch die Arbeiter von dieser Folge beziehen, doch die Lösung, also Problemlösungsansätze sollten wir auch finden, weil sonst bleiben wir Spielball eben dieser bürgerlichen Medien und der herrschenden
Interessen und der Meinung. Sie können sehr lange Fragen.
Ja, Sie haben eine viel längere gestellt.
Gut, wir werden sehen, wie weit wir das jetzt aufhalten können.
Da wir nur aufgefordert waren, Fragen zu stellen,
naja.
Wir aber die anderen, muss ich ja wissen, wo eine Frage noch mal nehmen.
Ja, gut.
Wenn wir sagen können, cui bono, und wenn das jeder von uns bei jeder ihm vorgesetzten Nachricht sich selbst fragt, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Und davor haben die Medien, die großen Medien, eine Heidenangst.
Danke, Dietrich. Dann wollen wir mal sehen, wie wir das jetzt hier noch geregelt kriegen. Sollen wir mit der Mikrofone anfangen? Wem nützt es? Wer fühlt sich aus der Runde berufen, darauf zu antworten?
Ja, vielleicht eine kurze Bemerkung.
Ja, vielleicht kurz dazu. Also ich denke, die Fragestellung, wem nützt es, da rennst du letztendlich offene Türen bei uns ein. Das ist vielleicht bisher nicht so deutlich geworden und die Ausstellung insgesamt stellt das vielleicht auch nicht ganz so klar und plakativ in den Vordergrund, aber letztendlich ist das eine ganz wesentliche Fragestellung, der wir immer versuchen nachzugehen, ob das jetzt mit dieser Ausstellung so perfekt gelungen ist. Gut, das muss jeder selber beantworten. Dann die Frage, wen nützt es, das hängt auch mit dieser anderen Frage nach der Wahrheit, denke ich, sehr stark zusammen. Natürlich sind wir bestrebt, in dem ganzen Mediengefüge, in den ganzen Behauptungen, die da in die Welt gesetzt werden, auch neben den Halbwahrheiten und offensichtlichen Lügen auch nach der Wahrheit zu suchen. Und ich denke, wir dürfen uns dabei auch nicht von solchen Begrifflichkeiten wie Verschwörungstheorien irritieren lassen. Dieser Begriff Verschwörungstheorie wird sehr schnell verwendet, um irgendeinen missliebigen Gedankengang irgendwie in Misskredit zu bringen. Und wenn man kritische Fragen stellt, dann heißt das nicht, dass man irgendwelchen obskuren Verschwörungstheorien anhängt.
Ja, wolltest du auch was sagen zu
dem? Bitte.
Achso, Entschuldigung.
Ja, cui bono ist natürlich gerade eine beliebte Frage von Verschwörungstheoretikern, weil nichts Schöneres als eine stimmige Verschwörungstheorie. Und so einfach ist es nur leider nicht, weil wir könnten jetzt hier zum Beispiel eine wunderbare Indizienkette aufbauen, so als Kriminalist, der jetzt den Fall untersucht, wen nützt das, wer hat also ein Motiv. Dann nehmen wir zum Beispiel Präsident Bush, der vor den Ereignissen noch ein Dritt- bis Viertklassiger Politdarsteller war und so entsprechend auch angesehen war in der Welt und heute der weise und große Führer. Also er hat unglaublich davon profitiert, also könnte man sagen, es nützt George Bush, also hat er die Finger drin. Jetzt gibt es denn aber noch zum Beispiel den Geheimdienst, der nicht unbedingt identisch ist mit George Bush. Der hat auch sein Etat mächtig erhöht, die Militärs ebenso. Könnte man sagen, ja, da müssen die doch die Finger drin haben, es hat ihnen genützt. Dann gibt es zum Beispiel Israel und den Mossad, die führen jetzt da gerade prima Krieg und keiner sagt was. Dann könnte man sagen, ja, die haben den Anschlag nur inszeniert, damit sie jetzt in Ruhe sich Palästina schnappen können. Also da könnte ich jetzt noch fünf andere aufzählen. Insofern war nicht, dass wir mit dem Wen nützt es, mit dem cui bono allzu weit kommen. Wenn ich schon vorher weiß, wer es war, dann kann ich natürlich da mit der Frage ein Stück weit operieren. Wenn ich aber wirklich wissen will, wer es war, komme ich damit nicht allzu weit. Das dazu. Und Wahrheit, da halte ich es mit Heinz von Förster, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Wahrheit im abstrakten Sinne existiert nicht, das ist ein irrsinniger Begriff, genauso wie Gott oder so ein Zeug, wegen dem sich die Leute schon seit 5000 Jahren die Rübe einschlagen, statt einfach mal zu akzeptieren, Wahrheit ist was Subjektives, du hast deine, ich habe meine, lass uns deswegen nicht die Rübe einschlagen. Das wäre eigentlich so als ganz pragmatischer Ansatz mein Verständnis, wie wir mit Wahrheit umgehen sollten.
Ja, ich gehe eigentlich auch an die Fragen so ran, dass ich mir die Frage oft stelle, wen nützt es? Und es war am 11. September eigentlich auch so. Und ich habe mir gedacht, bei diesen ganzen Fragen, die so auftauchen, warum zum Beispiel keine Luftabwehr den zweiten Anschlag, praktisch den zweiten Flugzeug, das verhindert hat, aber andererseits das jeder im Fernsehen verfolgen konnte gewissermaßen und lauter solche Fragen. Das ist die eine Seite und da gehe ich auch mit, dass diese Seite und dass da wahrscheinlich was dran hängen könnte, sehr wahrscheinlich ist, dass die CIA zumindest weggeguckt hat, wenn sie es nicht selber gemacht hat. Die andere, also und das, da ist der Vergleich Wavering und 11. September vielleicht nicht zulässig, wohl aber in dem, wie die Auswirkung ist, und das war eigentlich das, was ich vergleichen wollte, dass eben unschuldige Menschen ermordet wurden bei diesem Raketenanschlag auf die Brücke in Wavering und durchaus sehr viele unschuldige Menschen am 11. September, die Leute sich im World Trade Center aufgehalten haben. Und das vergleiche ich schon, dass eben jedes Lebewesen einen Wert, den gleichen Wert hat und dass durch diese Tat am 11. September wirklich sehr viel, noch mehr Leid in der Welt war. Und dass man da, also die Trauer durchaus noch größer werden konnte.
Ja, das sind ja beides nun sehr abstrakte und sehr große Fragen. Also, dass man das im Internet zu Ende diskutieren kann, etwas. Matthias Backers hat gesagt, so 5000 Jahre alt ist das, halte ich nun doch für ein bisschen für ausgeschlossen. Wie gesagt, meine Profession ist eigentlich Philosophiehistoriker und das ist dann schon ein bisschen schwierig. Also ist so eine Frage, die tatsächlich zunächst mal die Kriminalistik gehört, da geht es um Motive. Da kommt man dann sehr schnell auf Täter, völlig klar. Man kann es natürlich auf einer ganz anderen Ebene diskutieren, der von Gesellschaftstheorie, von Klassen und materiellen Interessen. Dann wird das auch eindeutig, aber so, dass man eigentlich gar nicht mehr darüber diskutieren muss, denn den Krieg führt natürlich der, der daran Interesse hat. Und wenn ja ein Krieg ausgelöst wird, dann fragt man eben nach den Interessen, die so einen Krieg leiten. Ich weiß nicht, muss man darüber groß was sagen, wer zu diesem Krieg mit welchem Ziel begonnen hat, da wird dann der Anlass fast schon nebensächlich. Darauf kommt es mir schon an. Das ist eben so. Dass der Erste Weltkrieg natürlich nicht mit Sarajevo oder weil Sarajevo stattgefunden hat, so stattfand, wie er stattfand. Es war ein Krieg um die Neuaufteilung der Welt und dass in Sarajevo ein Attentat stattfand, von wem auch immer das gerade produziert wurde, das ist dann welthistorisch gesehen ein reiner Zufall. Ja, gut. Und genauso betrachte ich natürlich auch den 11. September.